Hallo und herzlich willkommen bei Familienstark, der Podcast für bewusste Elternschaft. Hier findest du Wertschätzung, Impulse und Austausch rund um den Familienalltag. Ich bin Alexandra Keiling, bindungs- und beziehungsorientierte Familienberaterin und ich freue mich, dass du hier bist. Heute habe ich mal wieder einen Gast für euch. Hatte ich ja jetzt schon länger nicht mehr. Und heute habe ich einen ganz tollen Gast, wie ich finde. Und zwar ist Nora Imlau heute bei mir. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, hi.
Du hast ja gerade ein neues Buch auf den Markt gebracht. In guten Händen heißt es. Und da geht es ja ums Thema Kinderbetreuung, Eingewöhnung, alles, was so irgendwie das Thema Kinderbetreuung betrifft. Wie ist es zu diesem Thema gekommen?
Also in dem Buch geht es ja wirklich um das Thema Bindungsnetz. Das heißt, es geht um Betreuung, aber auch darum, welche Menschen uns unter die Arme greifen können, die wir vielleicht nicht dafür bezahlen, weil sie zum Beispiel Familienangehörige sind oder Freunde. Aber ganz grundsätzlich wollte ich gerne ein Buch schreiben über die Bedeutung von Bindungsbeziehungen, die die Kernfamilie ergänzen sozusagen. Und der Grund dafür ist, dass mein Empfinden ist, dass wir im vergangenen Jahrzehnt, so in den letzten 10, 15 Jahren, ganz, ganz viel dazugelernt haben über den Wert der Eltern-Kind-Bindung und dass heute sehr vielen Eltern sehr bewusst ist, wie wichtig es ist, dass Kinder sichere Bindungserfahrungen machen zu Hause und da einen großen Schwerpunkt drauf legen und das ist großartig. Aber manchmal führt das dazu, dass dann so ein Bild entsteht in den Köpfen der Menschen, dass nur diese Eltern-Kind-Bindung wichtig und wertvoll ist und alle anderen Menschen sind tendenziell schon fast gefährlich oder schädlich oder könnten die Mutter-Kind-Bindung, die Vater-Kind-Bindung stören, wenn sie auch noch in dieses System hineinkommen. Und dabei wissen wir aus der modernen Bindungsforschung, dass es für Kinder total wichtig ist, diesen sicheren Hafen zu haben, ne? Diese Eltern-Kind-Bindung, dass sie eine ganz zentrale Rolle spielt. Aber dass es für Kinder auch wichtig und wertvoll ist, weitere Bindungserfahrungen zu machen, außerhalb der Kernfamilie, wo sie nochmal andere Impulse bekommen, wo sie nochmal eigene Beziehungserfahrungen machen und wo sozusagen diese ganz innere, engere Kernfamilie ergänzt wird, eben durch weitere Personen, die dem Kind eben auch Wertvolles mitzugeben haben.
Ja, super spannend. Also ich arbeite ja auch so in der bedürfnisorientierten Blase und ich kriege das da halt auch mit, weil egal, mit wem ich spreche, Thema, das ist dann halt meistens Thema Kindergarten, aber ist ja eigentlich egal, ne? Obwohl, ich hatte auch letztens erst wieder so dieses Thema, boah, ja, mein Kind will einfach nicht zu Oma und Opa. Mhm. Es kommt ja irgendwie dann umgedreht aufs Gleiche raus. Und es ist halt irgendwie immer so diese Frage, wenn man so viel über Bindung und Bedürfnisse weiß, ist es halt ja großartig. Ich meine, du gehst ja auch dafür los. Und es ist so wichtig, aber gleichzeitig ist halt auch, wie du es gerade schon gesagt hast, ne, so dieses hoffentlich machen wir nicht jetzt irgendwas kaputt. Hoffentlich passiert jetzt nicht irgendwas. Sollen wir das Kind jetzt schon in die Betreuung geben? Oder auch so dieser Blick von anderen, ne, so, oh, das Kind geht schon, oh, das Kind geht noch nicht. Deswegen finde ich das großartig, das Thema mal so beleuchtet zu sehen, wie du das jetzt aufgreifst, weil es halt natürlich auch eine krasse Belastung dann meistens natürlich für die Mutter irgendwie ist, wenn man es halt dann irgendwie anders handhabt und wirklich den Fokus sozusagen auf die Betreuung in der Familie legt, was natürlich super schwierig ist und weil unser Dorf halt einfach fehlt, ne?
Genau, und es gibt natürlich Familien und Mütter, für die das prima funktioniert und ich bin niemand, der jetzt losgeht und sagt, alle Kinder müssen mit eins in die Kita gehen. Ich bin überzeugt davon, dass es Kinder gibt, die in dem Alter noch nicht reif sind für institutionelle Betreuung. Wir müssen sehr individuell schauen und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Privileg, darauf schauen zu können. Es gibt einfach auch viele Familien, die haben diese Wahl nicht und auch dann müssen wir schauen, wie kriegen wir eine gute Lösung hin und machen nicht einfach nur den Eltern ein schlechtes Gewissen, ja, dafür, dass sie eine Betreuung brauchen und nutzen. Das finde ich sehr wichtig. Und gleichzeitig ist es eben so, dass wir wegkommen müssen von diesem Ideal, dass die wahre bindungsorientierte Begleitung eine ausschließliche Begleitung in der Kernfamilie ist. Das kann ein Weg sein, der kann funktionieren unter bestimmten Rahmenbedingungen, aber sehr, sehr viele Eltern und sehr, sehr viele Kinder, die kommen damit eben nicht gut zurecht. Einerseits natürlich manchmal aus externen Gründen, ne, familiärer Druck, beruflicher Druck, aber manchmal ist es auch so, dass Mütter sich quasi verpflichtet fühlen, mehrere Jahre praktisch allein sich um ihr Kind zu kümmern. Und sie brennen immer mehr aus, sie werden immer erschöpfter, sie werden immer ungeduldiger und haben trotzdem das Gefühl, sie dürfen sich keine Hilfe holen, weil sie da nicht mehr bindungsorientiert wären. Und das ist so ein Mythos, gegen den ich wirklich anschreibe und anspreche, weil wir ja wissen eigentlich, dass die Basis von Bindung Feinfühligkeit ist. Und wenn ich ausgebrannt, erschöpft, dauergenervt bin, dann leidet meine Feinfühligkeit. Das heißt, es ist das Gegenteil von bindungsorientiert, mich selbst als Mutter zu zwingen zu einem Lebensentwurf über Jahre, mit dem es mir schlecht geht, meinem Kind zuliebe. Ja, da tue ich meinem Kind keinen Gefallen mit, mir selbst keinen Gefallen mit. Und da aufzubrechen, dieses Denkmuster, dass nur die Mutter das Beste fürs Kind ist und dass es für Mütter und Kinder und andere Menschen eine große Bereicherung sein kann, zu sagen, wir machen dieses Netz auf. Ja, und die Mutter bekommt ein bisschen Entlastung, das Kind bekommt ein bisschen andere Impulse und dann steigt auch wieder die Feinfühligkeit in der Familie. Das ist so ein Anliegen, das möchte ich einfach raus in die Welt tragen, weil ich so viel Leid und Schmerz tatsächlich auch mitbekommen habe von Familien, die sich so einem Mütterbild dann verpflichtet gefühlt haben, mit dem sie selbst nicht glücklich wurden.
Ja, es ist ja auch dann ganz spannend, so was hat man so selber erlebt. Also ich kann von mir aus zum Beispiel sagen, also meine Mutter war halt viel zu Hause und hat dann, also Krankenschwester hat dann viel nachts gearbeitet, wo man dann ja dachte, oh, wie praktisch, aber im Endeffekt, naja, auch nicht so geil, ne, wenn du dann die ganze Zeit arbeitest. Und das ist ja dann auch so spannend, sich mal bewusst zu machen, okay, was möchte ich denn überhaupt wirklich, ne? Möchte ich jetzt wirklich lange zu Hause bleiben, was ja fein und gut ist? Musst du aber halt auch nicht. Also so, sich so bewusst diese Entscheidung zu treffen und auch zu fragen, ist das jetzt meine Entscheidung oder ist das jetzt irgendein Rollenbild, was ich jetzt gerade einfach weiter übernehme, ohne irgendwie mal da jetzt irgendwie bewusst einmal Gedanken wirklich ernsthaft drüber zu machen, ne?
Ja, genau. Ja, und diese Prägungen sind eben auch sehr unterschiedlich. Auch darüber schreibe ich ja in meinem Buch, ne, bin ich ostsozialisiert, habe ich ganz andere Prägungen mitbekommen, was eine gute Mutter wann zu tun hat, als wenn ich eher im Westen sozialisiert bin. Ne? Also ich selbst bin auf der Schwäbischen Alb aufgewachsen und ich bin auch in den ersten Lebensjahren fast ausschließlich zu Hause betreut worden, war nicht im Kindergarten und war, bevor ich selber Kinder hatte, fest überzeugt davon, dass Kinder die ersten 3 Jahre nach Hause und zur Mutter gehören. Ja, während beispielsweise in den neuen Bundesländern viele Mütter ganz klar mit der Botschaft aufgewachsen sind, wer länger als 1 Jahr zu Hause bleibt, ist faul. Ja, der tut keinen Dienst an der Gemeinschaft und dann umgekehrt in so einen Rechtfertigungszwang reinkommen, wenn sie sagen, ich würde gerne 2 Jahre Elternzeit nehmen zum Beispiel. Ne? Das heißt sozusagen, wir haben im selben Land Mütter, die sich fürs eine und fürs andere entschuldigen und rechtfertigen müssen und sich gegenseitig dann auch noch oft bekriegen, weil sie so unsicher sind in ihrer eigenen Entscheidung, dass sie es nicht aushalten können, wenn jemand was anders macht. Und ich glaube, da müssen wir die Hintergründe verstehen, auch ein bisschen historisch, soziologisch drauf gucken, woher kommt das eigentlich, dass wir Mütter das Gefühl haben, egal wie wir es machen, es ist eigentlich immer falsch. Ja, und wie können wir da hinkommen zu sagen, es gibt eigentlich ganz viele gute Wege, Kinder, kleine Kinder, größere Kinder zu begleiten, aber es darf nie auf Kosten der Gesundheit und des Wohlbefindens der Mutter gehen. Das ist eine Gleichung, die nie aufgeht. Zu sagen, nimm dich einfach zurück für mehrere Jahre, die Kinder sind doch nur einmal klein. Ja,
genieß es.
Genau, das ist halt der gerade Weg ins Burnout.
Ja, absolut. Ja. Es gibt, ich glaube, das ist irgendwie eine Studie oder sowas. Es kann auch sein, dass ich die jetzt nicht so hundertprozentig zusammenkriege, aber du kennst sie bestimmt, dass man irgendwie, ich weiß nicht, 80% der Kindergärten oder der Kindertageseinrichtungen oder sowas sind okay. 10% sind gut, 10% müsste man eigentlich direkt schließen.
Du meinst die Lübeck-Studie, ja?
Ja, genau.
Genau, also das, ja.
Also was sagst du dazu? Weil das ist natürlich schon halt auch so ein Thema, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass jemand sagt, okay, ich möchte mein Kind jetzt in den Kindergarten geben. Die Entscheidung ist sozusagen gefallen. Was sagst du dazu? Also es ist natürlich schon, ne, irgendwie vielleicht rutschst du jetzt in die 10%, das wäre schon übel. Okay, die Wahrscheinlichkeit, dass du in die 80 rutschst, ist schon relativ hoch. Aber so wie siehst du das?
Also das ist natürlich ein großes Problem, ne? Wenn wir sozusagen über familienergänzende Betreuung sprechen, erstmal grundsätzlich als Konzept, dann kann man wirklich auch mit gutem Forschungshintergrund sagen, Kinder profitieren davon, wenn sie sichere Bindungsbeziehungen knüpfen können, auch außerhalb der Kernfamilie, und Eltern können mit gutem Gewissen ihre Kinder in gute Hände geben, ne? Mit einer guten Eingewöhnung und so weiter. Das ist relativ zweifelsfrei belegt. Und dann müssen wir uns aber natürlich auch die Wirklichkeit angucken. Wie ist denn tatsächlich die Betreuungslandschaft in Deutschland? Und da ist es tatsächlich so, dass leider mit dem Kita-Ausbau der letzten ungefähr 10 Jahre viel, viel mehr der Schwerpunkt auf die Quantität als auf die Qualität gelegt wurde. Das heißt, es wurden ganz, ganz viele Betreuungsplätze geschafft in ganz kurzer Zeit. Und es wurde wenig darauf geschaut, sind diese Betreuungsplätze auch wirklich angemessen ausgestattet? Sind die ErzieherInnen angemessen bezahlt und ausgebildet, passen da sozusagen genug Erwachsene auf genug Kinder auf, damit der Betreuungsschlüssel bindungsorientiert und stimmig ist. Und da liegt ganz vieles im Argen. Das ist einfach so. Und diese Nubeck-Studie, die eben die aktuellste Erhebung ist zur Qualität von Kleinkindbetreuung in Deutschland, sagt eben, wie du hast es gerade schon gesagt, 10% aller Einrichtungen in Deutschland sind ohne Zweifel zu empfehlen, sind richtig top, ja, pädagogisch, fachlich, wissenschaftlich auch top. 80% sind irgendwo so im Mittelfeld, 10% müssten sofort geschlossen werden. Das ist ein sehr, sehr durchwachsener Befund, zumal diese 80% mittelguten Einrichtungen sich natürlich auch nochmal innerhalb dieses mittelguten sehr unterscheiden, ne? Also manche sind vielleicht knapp unter dem Cut-off für sehr gut und andere sind schon fast an der Kindwohlgefährdung dran. Und das macht es mir als Mutter, als Vater natürlich schwer, eine Entscheidung zu treffen, zumal ja viele Eltern gar nicht wirklich eine Wahl haben, wo sie ihr Kind hingeben können, sondern gerade in großen Städten oft einfach froh sein müssen, wenn sie irgendeinen Platz bekommen. Und das fühlt sich dann wirklich oft an wie Lotto spielen. Und ich habe leider keine perfekte Lösung für dieses Dilemma. Was ich sagen kann, ist, wenn ihr einen Kita-Platz bekommt, ja, dann bleibt wach und aufmerksam. Es ist oft so, dass Eltern dann sagen, ich will gar nicht so genau wissen, was da passiert, weil ich brauche diesen Betreuungsplatz. Und wenn ich da was Schreckliches feststellen würde, dann würde mich das in eine blöde Situation bringen, dann müsste ich möglicherweise einen anderen Platz suchen, also gucke ich gar nicht hin. Und das ist gefährlich. Ich würde immer dazu einladen, hinzugucken, auch wirklich eine Eingewöhnungszeit zu nutzen, um auch ein bisschen zu schauen, ne? Wie ist diese Kita von Ihnen? Wie bewegen sich die Kinder dort? Wirken die gelöst? Wirken die fröhlich? Wirken die vertrauensvoll? Oder wirken die verängstigt, verschüchtert, still? Trauen sich gar nicht, eine Erzieherin oder einen Erzieher anzusprechen, wenn sie ein Problem haben? Das wären schon so Sachen, da würde ich gucken. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, wie immens dieser Betreuungsdruck sein kann, zu sagen, ich brauche diesen Kita-Platz. Und trotzdem plädiere ich immer dafür, wenn wir das Gefühl haben, unser Kind ist an einem Ort nicht in guten Händen, dann nicht die Augen zu verschließen und zu sagen, es muss jetzt einfach irgendwie gehen, sondern dann wirklich ins Gespräch zu gehen, wenn das geht, und erstmal schauen, kann man vielleicht vor Ort was verändern, aber im Zweifelsfall auch tatsächlich einen Träger zu informieren, zu sagen, ich mache mir hier Sorgen, ich habe hier mehrere ungetröstete, unbegleitete Kinder gesehen, das geht so nicht, ja, und tatsächlich auch das eigene Kind dann im Zweifelsfall rausnehmen. Und ich weiß, das ist ein super schwieriger Schritt, vor allem, wenn man sich darauf verlassen hat, dass man eigentlich jetzt Betreuung hat. Aber die Erfahrung zeigt, dass wenn ich wo mein Kind rausnehme, wo es nicht gut ist und dann mit voller Kraft nach einer Alternative suche, dass dann oft sich nochmal Fenster und Türen sozusagen öffnen, die davor wie verschlossen wirkten, während wenn ich sozusagen an einem Ort, an dem ich von Anfang an schlechtes Gefühl habe, bleibe und dann über 2, 3 Jahre immer wieder dieses Gefühl verdrängen muss, wie schlecht es meinem Kind dann möglicherweise geht und irgendwann kann ich es nicht mehr. Dann ist aber auch schon ganz viel Leid passiert. Damit ist letztlich auch nichts
Auf
gewonnen.
allen Seiten, ne?
Genau, ja.
Ja.
Aber es ist schwierig und ganz klar, mein Wunsch politisch und gesellschaftlich wäre, dass Eltern diese schwierige Wahl so nicht treffen müssen, sondern dass sie einfach auf ein erstklassiges Betreuungsnetz zurückgreifen können und mit gutem Gewissen sagen können, egal wo ich mein Kind hingebe, es ist überall super. Ja, also das wäre das Ziel. Aber so ist es im Moment nicht. Das heißt, wir müssen diesen Balanceakt stemmen, zu sagen, es ist richtig und legitim, Unterstützung zu suchen. Und eine Kita muss nicht perfekt sein, um gut zu sein für ein Kind. Wenn mein Kind dort auf eine Person trifft, die, sage ich mal, wirklich so das Herz am rechten Fleck hat und zugewandt und freundlich ist, dann können auch Kinder so manche andere Unperfektheit verzeihen. Wir Eltern sind ja auch nicht perfekt, ne? Aber wenn in der Kita verbale oder körperliche Gewalt passiert, dann kann das immensen Schaden anrichten, genauso wie es immensen Schaden anrichten kann, wenn Eltern zu Hause gewaltvoll sind, ne? Und insofern ist es einfach wichtig, dass wir da nicht die Verantwortung an der Tür abgeben und sagen, was dahinter passiert, interessiert uns nicht, sondern dass wir in dieser Verantwortung bleiben und schon auch unser Kind anschauen, nicht panisch, aber wach. Wie verhält es sich nach dem Kita-Besuch? Wirkt es irgendwie verändert? Hat es auf einmal Albträume, ja? Und auch lernen zu unterscheiden, hat mein Kind morgens an der Türe sowas wie einen Abschiedsschmerz, der dann begleitet wird und danach geht es ihm gut, das ist völlig in Ordnung. Oder hat mein Kind Angst, in diese Einrichtung zu gehen, hält sich schon zu Hause bei mir fest, klammert sich regelrecht panisch an mich, weil es dort nicht bleiben will. Ja. Da dann einfach zu sagen, na ja, alle Kinder weinen mal, das halte ich für riskant.
Ja, absolut. Ich finde es halt, also wir hatten tatsächlich in unserer ersten Kita eine sehr schlechte Erfahrung gemacht. Da war mein großer Sohn, das ist jetzt schon ein Glück ewig her, weil das war für alle echt hart. Also ich hatte nicht den Zwang, ich war gerade hochschwanger und habe quasi auf Baby Nummer 2 gewartet. Deswegen hatte ich jetzt keinen keine Not in Sachen Betreuung. Ich wollte ihn aber einfach gerne trotzdem betreut wissen und wäre auch wahrscheinlich um einiges einfacher gewesen für uns. Ist nämlich dann nicht so gelaufen. Wir haben dann halt irgendwann die Eingewöhnung abgebrochen und da lief halt so, das war so das Erste, womit ich da quasi so konfrontiert wurde. Da lief halt so dieses Motto, ach, er spielt gerade mal ganz kurz, was übrigens er eigentlich nicht gemacht hat. Er war wirklich sehr, sehr vorsichtig und oh, er spielt mal eine Sekunde, gehen Sie mal schnell. Und ja, das ist schon so lange, und das ist halt schon so lange her, dass ich halt da auch noch gar nicht so richtig im Thema war. Und ich das dann tatsächlich gemacht habe, zwar währenddessen schon es mich zerrissen hat vom Gefühl, aber damals hatte mir halt eine Bekannte gesagt, hör mal, du musst den Erziehern vertrauen und mach das, was die sagen, und die mochte ich und mag ich auch immer noch sehr gerne, sie wusste ja wahrscheinlich nicht, auf wen wir da treffen, also es war gut gemeint von ihr, aber es war halt, in dem Moment dachte ich mir, komm, wenn ich das jetzt nicht mache, dann versau ich es hier, so vom Gefühl her, und im Nachhinein muss ich halt sagen, boah, wie konnte ich? Weil das hat halt uns wirklich dann da alles kaputt gemacht. Gleichzeitig wollte ich aber auch, also wir haben dann da andere Sachen mitbekommen, Kind irgendwie, weiß ich nicht, Knie aufgeschlagen und es geht keiner hin und dann bin ich irgendwann hin und dann kamen sie, sie müssen da jetzt nicht hin, wir haben das schon von Weitem beobachtet. Ich so, ja, aber ich brauche ja irgendwie ein Pflaster oder mal kurz ein paar nette Worte oder irgendwas. Und dann so, das macht die immer so ein Theater. Also es waren so Sachen, wo ich mir denke, oh Gott. Also von daher alles gut, dass wir dann da raus waren, aber so ging quasi dann so unsere Suche los. Und da kann ich auch nur allen irgendwie Mut machen, weil meine Angst war halt, alle um mich rum hatten halt einen Platz, alle um mich rum, bei allen lief es gefühlt, nur bei uns nicht. Und dann halt so diese Aussagen, oh Gott, was willst du denn jetzt machen? Dein Kind hat doch jetzt keine Spielpartner. Ja, was habe ich mir alles angehört? Wenn wir einkaufen gegangen sind, durch Corona hat sich das ja ein bisschen verändert, wenn man jetzt mit einem Kind einkaufen geht. Aber wenn man halt vormittags mit einem Kind, was irgendwie über zwei ist, einkaufen geht, dann wird man ja nur angesprochen. Ach, ist heute kein Kindergarten? Ach, das? Und also das war irgendwie, da ich auch hundertprozentig nicht damit fein war mit der Situation, war das halt so herausfordernd. Und dann diese ganzen Aussagen halt, die von außen kamen, so dieses, ah, das brauchst du doch jetzt für die Entwicklung und das ist doch jetzt so schädlich und ja, was soll denn? Und dann das typische, ja, aber er muss ja irgendwann mal in die Schule. Also so die ganzen Sprüche habe ich mir dann einfach alle mal angehört. Und das ist mir halt so wichtig, ne, zu sagen, das Kind wird auch so groß. Und mein Großer ist jetzt sehr happy in der Schule und ist alles fein in der Schule. Also es ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, oh, dieses Kind war bestimmt die ersten Jahre nicht im Kindergarten, sondern man merkt es nicht. Ne? Und auch in die Richtung, also ich finde immer die Bestärkung so in alle Richtungen. Ne? Also natürlich darfst du dein Kind in den Kindergarten geben, aber du darfst halt auch sagen, so nee, wir bleiben jetzt noch ein bisschen zu Hause. Oder wir, so. Und da kann ich halt auch nur sagen, es haben sich so viele Türen, wie du es gerade schon gesagt hast, für uns im Nachhinein dann geöffnet, weil mein Gedanke war auch nur, okay, wir kriegen dieses Kind nie wieder in eine Kita, weil wir haben ja jetzt gerade einen Platz gekriegt. Wenn wir den jetzt weggeben, werden wir nie wieder einen Platz kriegen. Mhm. So hat es sich angefühlt und es war halt totaler Quatsch. Wir hatten sogar noch, natürlich kriegt man meistens dann nicht so, ich habe jetzt den Wunsch, dass es die eine Kita wird, die wird es dann vielleicht nicht, aber wir haben halt dann wirklich noch sogar Auswahlmöglichkeiten gehabt. Also deswegen, da kann ich auch nur sagen, probiert's. Also weil wenn man echt unzufrieden ist, weil das macht ja auch was mit der Familie. Also uns hat das sehr, sehr stark belastet, diese Situation, dass wir ihn einfach halt da gar nicht hingekriegt haben, logischerweise. Ne? Also das fängt dann ja schon abends eigentlich an. Das belastet den ganzen Alltag. Und deswegen ist es so, so wertvoll, ja, das Kind in guten Händen zu wissen, damit man einfach auch selber ein gutes Gefühl hat.
Und da darf man dann eben auch weiter denken. Ne? Es gibt Kinder, die kommen in der Kita, in diesem Kita-Setting nicht klar und die sind nachher bei einer Tagesmutter oder einem Tagesvater total gut aufgehoben und total glücklich. Und es gibt Tageseltern, wenn man da anruft und sagt, wir hatten nun diese und jene Kita-Erfahrung und das hat uns nicht entsprochen, dann sagen die, super, dann sind sie bei mir richtig, weil bei mir läuft es nämlich genau anders. Ja, also das ist quasi dann ein Positivkriterium, dass man genau weiß, was man auch nicht will. Ja, es gibt Familien, die haben zwischenzeitlich wirklich auf Stundenbasis jemanden angestellt, der nach Hause kommt und auf ein Kind aufpasst oder so. Und das sind alles schon schnell so Dinge, wo man sagt, ja, ja, das können sich nur Reiche leisten oder ja, ja, das ist aber nichts für uns. Manchmal muss man ein bisschen außerhalb sozusagen der vertrauten Box denken, ne? Und wirklich überlegen, was kann uns jetzt helfen? Und vielleicht kosten tatsächlich ein paar Stunden bei einer 1:1 Kinderbetreuung, die zu mir nach Hause kommt, nicht mehr als ein Kita-Platz von 40 Stunden, den ich aber ohnehin nicht komplett ausschöpfen würde oder sowas, ne? Und das ist tatsächlich so, dass wir da auch eingeladen sind, finde ich, als Eltern wirklich immer wieder genau hinzuschauen, was sind unsere Bedürfnisse, was sind die des Kindes, was ist möglich, wo müssen wir vielleicht auch ein Stück zurückstecken, wo muss auch unser Kind ein Stück zurückstecken, ne? Also es gibt Kinder, die lieben Zeit, leben sozusagen ihre Kita nicht, gehen da aber brav ihre 4-5 Stunden hin, weil das auch ihr Kooperationsanteil am Familienleben ist. Und Das ist in Ordnung, ja, solange sie dort nicht leiden. Ja, man muss nicht alles lieben, was man tut, aber es darf einem nicht schlecht gehen. Und was du sagst mit diesen Rechtfertigungen, das ist eben so interessant, dass das eben Mütter, die ihre Kinder mit 2 Jahren im Kindergarten haben, ganz genauso erzählen, ne? Dass dann dort eben Menschen sagen, was, aber das ist doch noch so klein und jetzt soll das schon in den Kindergarten gehen. Oh, das ist aber schon ein bisschen egoistisch, warum hast du denn dann überhaupt ein Kind bekommen? Ja, also wie man es macht, muss man sich rechtfertigen, aber ich will das ganz klar nochmal unterstreichen, dieser Fördermythos, dass Kinder in den ersten 3 Jahren quasi zu Hause gar nicht ausreichend gefördert werden können, sondern dass es da ausgebildete ErzieherInnen braucht, weil die Kinder sonst irgendwie in der Schule später zurück sind, so, das ist völliger Unsinn. Es gibt keinerlei Beleg für diese These, im Gegenteil, es gibt durchaus auch Belege dafür, dass Kinder, die zu Hause, sag ich mal, liebevoll und positiv begleitet werden, die beste Schulvorbereitung haben, die man überhaupt nur haben kann, und dass gerade in den ersten 3 Jahren Kinder von diesem Zusammensein mit Gleichaltrigen nur sehr marginal profitieren, sondern vor allem in Beziehungen mit Älteren, mit Erwachsenen wirklich reifen und wachsen. Und trotzdem ist es natürlich so, dass eine gute Kita, ja, die ein gutes Miteinander begleitet, für ein Kind eine Bereicherung darstellen kann, insbesondere dann, wenn die Lebensbedingungen zu Hause eben nicht so optimal sind. Und das gibt es eben auch, verschiedene Studien, die das belegen. Nicht alle Kinder wachsen in idyllischen, friedlichen Bedingungen auf, und es gibt tatsächlich Bindungsforschungsergebnisse, die zeigen, dass es Kinder gibt, die in der Kita deutlich weniger Stress haben als zu Hause. Ne? Also wenn man sozusagen diese Cortisolspiegel misst von Kindern, ist es bei den meisten Kindern so, dass sie zu Hause etwas entspannter sind als in der Kita. Das Kita schon tendenziell für Kinder auch Stress bedeutet. Nicht unbedingt ein ungesundes Maß an Stress, aber schon Stress. Aber es gibt eben Kinder, für die ist Kita Erholung vom Alltag. Kita ist sicher, Kita ist gewaltfrei, Kita ist schön. Und dann stärken sie dort die Kraft, um wieder den Alltag zu Hause schaffen zu können. Und auch das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, ne? Dass einfach unterschiedliche Kinder aus unterschiedlichen Lebenssituationen unterschiedliche Dinge brauchen. Und selbst eine suboptimale Kita ist für manche Kinder ein totaler Segen, weil es bedeutet, sie sind nicht 24 Stunden am Tag in einer Umgebung, die so gar nicht kindgerecht ist. Ne? Ja, und wir dürfen aber auch nicht in dieses Schwarz-Weiß-Denken verfallen, zu sagen, naja, es gibt halt so schlimme Familien, die profitieren dann von der Kita im Gegensatz zu den guten Familien. Es gibt auch ganz viele Familien, die sind dazwischen. Eltern, die können gute Eltern sein, wenn sie es nicht 24 Stunden am Tag allein sein müssen. Ne? Und die entwickeln ihre Elternqualitäten auch über die Pausen, die sie haben. Und das müssen wir auch mitbedenken, wenn wir über Betreuung sprechen.
Absolut, ja. Ich habe noch ein paar Fragen aus meiner Community gesammelt. Jetzt müssen wir mal gucken, vielleicht haben wir ein paar Sachen sogar schon besprochen. Was mache ich, wenn die Erzieherinnen bereits nach einem Tag wollen, dass ich gehe, ohne dass meine Tochter einen Bezug zu dem Ort oder zu den Menschen hat?
Also ich rate immer dazu, idealerweise vor Eingewöhnungsbeginn schon mal ein Gespräch zu führen, wo man die Eingewöhnung bespricht. Und da würde ich es durchaus sinnvoll finden, als Mutter oder als Vater mit einer gewissen Informiertheit da reinzugehen und zu sagen, ja, wollen Sie die Eingewöhnung nach dem Berliner Modell machen oder nach dem Münchner Modell? Also einfach, um schon gleich mal zu signalisieren, ich kenne mich damit aus. Ja, und dann werden viele Einrichtungen sagen, ja, wir machen das so ganz individuell. Und dann sagen wir, ja, sehr gerne, individuell ist super, aber können wir uns so grob am Berliner Modell orientieren oder können wir uns am Münchner Modell orientieren? Ne? Wir haben das hier mal mitgebracht. So. Und dann kann man wirklich gleich schon mal einen Plan sprechen und von Anfang an auch sowas sagen wie, ne, und es ist Ihnen ja sicherlich genauso bewusst wie uns, diese erste Phase des Bindungsaufbaus ist sehr wichtig und kann auch nicht abgekürzt werden in keinem Eingewöhnungsmodell. Deswegen bleiben wir auf jeden Fall die ersten 3-4 Tage da und dann wirklich auch gleich signalisieren, wir haben diese Zeit eingeplant, wir wollen das so, auch nochmal sagen, wir kennen unser Kind wirklich gut, unser Kind kann sich gut lösen, aber es braucht diese Zeit. Also, dass man sozusagen nicht in den Kampf geht, sondern gleich so ein bisschen sagt, sie wollen ja sicher genau wie wir, dass unser Kind hier gut ankommt, das ist ja, wissen Sie ja selbst, macht uns allen das Leben leichter, wenn die Eingewöhnung gut klappt. Und dafür haben wir uns Folgendes vorgestellt und wirklich von Anfang an da in die Vollen gehen und sagen, also wir haben für die erste Woche eigentlich hier keine Trennung vorgesehen und dann sagen die vielleicht, naja, vielleicht nach 4 Tagen, naja, okay, dann gucken wir mal, wie es nach 4 Tagen ist. Ne? Aber da kann man wirklich ein bisschen wie bei einer Gehaltsverhandlung schon vor dem Kita-Start reingehen und wirklich verhandeln, was wollen wir, was wollen Sie, wie kommen wir da zusammen? Weil wenn ich erstmal in der Eingewöhnungssituation bin und jemand sagt, jetzt gehen Sie, ist es viel schwerer zu sagen, nee, mache ich nicht. Und vor allem ist es schwerer, wenn man keine Grundlage hat und einfach nur sagt, fühlt sich noch nicht so gut an, weil dann können ErzieherInnen schnell sowas sagen wie, naja, wir kennen uns hier aber aus. Ne? Aber wenn man sagt, ich habe hier einen Plan, wollen wir uns darauf gemeinsam verständigen, okay, erster Trennungsversuch, so und so. Wir definieren vorher, was diesen Trennungsversuch ausmacht. Wir definieren auch vorher, was passiert, wenn der nicht gelingt, ja, so, dann hat man da selber auch einen Fahrplan und eine Sicherheit und kann darauf auch wieder Bezug nehmen, ne, und sagen, so, wir hatten das ja besprochen, es ist leider noch nicht Tag 4 oder Tag 3. Das wäre so mein Tipp.
Ja, hört sich gut an. Dann kam noch die Frage, woran merke ich, ob es meinem Kind gut geht mit dem Kindergarten oder ob es vielleicht zu lang ist? Hast du, glaube ich, gerade schon mal ganz kurz was zu gesagt? Vielleicht möchtest du noch mal einmal kurz da noch mal was zu sagen.
Ja, also grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass sich viele Eltern sehr stressen wegen der Länge des Kita-Besuchs. Und natürlich kann sich Stress auch addieren, je länger ein Besuch ist. Und trotzdem kann man grundsätzlich sagen, wenn Kinder sich an einem Ort wohlfühlen, dann ist es relativ egal für den Stresspegel, ob sie dann eine halbe Stunde länger oder kürzer sind. Also dann müssen sich Eltern auch nicht so mit stressen. Na, manchmal erlebe ich das so, dass Mütter dann direkt von der Arbeit zur Kita hetzen, weil sie sagen, wenn ich jetzt noch eine Viertelstunde was esse, ist mein Kind ja noch länger in der Kita. Und da sage ich immer, Leute, gönnt euch diese Viertelstunde oder diese halbe Stunde noch was zu essen und holt euer Kind in Ruhe ab. Ne? Euer Kind ist an einem guten Ort und dann habt ihr es entspannt und dann habt ihr was gegessen. Das ist viel besser als dieses so kurz wie möglich Gehetze. Und gleichzeitig ist es so, dass man natürlich wirklich einfach feinfühlig hinschauen muss, gerade bei den kleinen Kindern, die sich noch nicht so verbal äußern können. Wie geht es denen? Die dürfen nach einem Kita-Besuch anhänglich sein. Die dürfen auch erschöpft sein. Die dürfen auch so eine kurze Lunte haben und leichte Wutanfälle kriegen. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass sie einfach lang kooperiert haben. Wenn Kinder wirklich verstört wirken, ne, auch gar nicht mehr zu Hause ins Spiel finden, Albträume haben, auf einmal krasse Ängste entwickeln, so, das wären so Zeichen, wo man wirklich sagt, da steht ein Kind unter Stress, da hat ein Kind was erlebt, was ihm nicht gut tut, ne? Und da kann man wirklich schauen. Und es ist tatsächlich so, dass vielen Kindern es besser hilft, ab und zu mal einen ganz bewussten Kita-Pausentag zu haben. Also, dass man wirklich gemeinsam bespricht, weiß ich nicht, wenn das beruflich möglich ist, ne? Jeden zweiten Mittwoch bleibst du zu Hause, wir machen was zusammen, als zu sagen, ich stresse mich total, mein Kind jeden Tag eine halbe Stunde früher oder eine Stunde früher abzuholen. Also für die Kinder ist es auch klarer zu sagen, ich habe einen Kita-Tag und dann habe ich einen Tag mit Mama oder Papa allein, als so dieses alles so kurz wie möglich und dadurch aber total stressig, ne?
Ja. Was haben wir noch für eine Frage? Wir möchten gerne auf Kindergarten verzichten, allerdings sind wir damit in unserem Umfeld alleine. Alle anderen Kinder gehen in den Kindergarten. Ich habe Sorge, dass meine Tochter nachher einen Nachteil wegen dieser Entscheidung hat. Hast du auch schon mini kurz was zu gesagt, aber vielleicht sagst du auch da noch mal eben was zu.
Ich selber bin fast überhaupt nicht in den Kindergarten gegangen. Und habe
Und aus
das,
dir ist ja auch was
genau, aus mir ist das was
geworden.
geworden. Nein, aber ich habe das tatsächlich als positiv in vieler Hinsicht, auch in Erinnerung, auch an eine sehr freie Kindheit. Ich kannte das gar nicht, dass ich morgens geweckt werde und irgendwo hin muss und so. Also ich sehe durchaus die Schönheit, die darin liegen kann. Was für mich tatsächlich ein bisschen schwierig war, als ich in die Schule kam, war, dass ich wenig Übung hatte im Umgang mit Gleichaltrigen und dass ich tendenziell so diese sozialen Regeln auf so einem Schulhof, ne, wie fragt man andere, ob man Gummitwist mitspielen kann und sowas und wie geht das dann und so, dass ich da so ein bisschen außen vor war, weil ich einfach extrem drauf gepolt war, mit Erwachsenen meine Zeit zu verbringen, die sich auch sehr stark nach mir und meinen Wünschen richten. Ich hatte das gar nicht so gelernt, Konflikte unter Kindern zu lösen. Und aus dieser subjektiven Erfahrung heraus würde ich sagen, ich würde Kinder nicht in den Kindergarten geben, gegen mein Gefühl. Aber ich würde gerade bei älteren Kindern, so im Vorschulalter 4, 5, tatsächlich zumindest den Weg offen halten, weil manchmal dann tatsächlich die Kinder selber sagen, ich würde gerne manchmal in den Kindergarten gehen. Und man kann ja auch wirklich auf sehr reduzierte Stunden setzen, aber tatsächlich sagen so, diese Vorschularbeit möchte ich vielleicht schon mitbekommen. Das kann schon für ein Kind auch was Wertvolles sein, auf eigenen Wunsch. Und ansonsten würde ich tatsächlich vor allem bei älteren Kindern, also nicht bei ein-, zweijährigen, sondern so bei 5-, 6-jährigen Kindern, wirklich versuchen, Gelegenheiten zu schaffen, wo mein kindergartenlos groß werdendes Kind in einer Kindergruppe diese sozialen Interaktionen lernt. Das kann eine Pfadfindergruppe sein, ne? Oder eine kirchliche Jugendgruppe oder ein Sport oder ich kann mich irgendwie versuchen, mit anderen Menschen übers Internet zusammenzuschließen, die vielleicht auch ein Kind nicht im Kindergarten haben und mit denen mich verabreden, dass wir jeden Mittwoch zusammen in den Wald gehen oder wie auch immer. Aber dass man da einfach sich bewusst macht, dass manche Erfahrungen, die Kinder unter Kindern machen, durch unsere eigene Begleitung nicht ersetzt werden können.
Ja. Mein Sohn weint jeden Tag beim Abgeben. Letztens erfuhr ich zufällig, dass er wohl auch immer wieder zwischendurch weint. Bin jetzt sehr verunsichert, was ich machen kann oder ob das einfach normal ist. Natürlich ein bisschen schwierig jetzt so pauschal, aber.
Ja. Also meine erste Frage, wenn ich sowas höre, wäre immer zurück an die Kita. Ja, und wie gehen Sie dann damit um? Also was machen Sie, wenn mein Kind weint? Und tatsächlich gibt es Kinder, die von ihrer ganzen Persönlichkeitsstruktur her relativ sensibel sind und relativ nah am Wasser gebaut. Also die einfach, wenn die Stress haben oder irgendwas traurig sind, sehr schnell anfangen zu weinen, auch zu Hause. Und wenn ein Kind dann auch im Kindergarten ab und zu mal anfängt zu weinen, weil ihm gerade irgendwas kaputt gegangen ist oder weil es spontan gerade die Mama vermisst oder weil es einen Konflikt hatte mit einem anderen Kind, ist das grundsätzlich erstmal kein schlechtes Zeichen, weil dann würde sich das Kind ja so verhalten, wie es sich sonst eben auch in einem sicheren Bindungsumfeld verhält, ne? Also es zeigt seine Gefühle. Und wenn es dann in einem Rahmen ist, wo diese Gefühle adäquat begleitet werden, wo also jemand dann kommt, das dem Kind anbietet, das vielleicht in den Arm zu nehmen oder sagt, na, warum bist du denn traurig, ja? Und dann das Kind sozusagen koreguliert und dann geht es dem Kind wieder gut, dann würde ich sagen, muss man sich da keine Sorgen machen, ne? Also die Arbeit von pädagogischen Fachkräften besteht ja genau darin, die verschiedenen Emotionen von Kindern eben auch so mitzuregulieren, die über den Tag so aufkommen. Es ist nicht so, dass alle Kinder in der Kita immer nur glücklich sein müssen. Das sind sie zu Hause auch nicht. Anders wäre es, wenn ich jetzt von einer Erzieherin oder einem Erzieher sowas gespiegelt bekomme, dann mit so einem Zungenschlag, ne? Ihr Kind macht immer wieder Drama, aber wenn wir das ignorieren, dann hört es auch immer wieder auf. Das hört man ja auch manchmal. Und da würde ich dann wieder aufhorchen und sagen, okay, was hat mein Kind für einen Stress, dass es immer wieder weint und dann offensichtlich auch nicht begleitet wird und dann irgendwie diesen Stress ja runterschluckt oder was macht es dann? Ja, oder hat es eine Strategie für sich gefunden, dann sich selbst zu regulieren, aber zu welchem Preis, ja, passiert das dann? Also da würde ich tatsächlich nochmal genauer ins Gespräch gehen wollen und je nach Alter auch wirklich mit dem Kind sprechen und sagen, ich habe gehört, du weinst im Kindergarten manchmal, was ist denn da los? Und dann ist es eben schon auch interessant, ob ein Kind dann sagt, ja, manchmal weine ich, weil ich habe mich mit meinem Freund gestritten oder sowas, ne, was ja sein kann. Oder ob ein Kind dann sagt, ich weine, weil ich da so einsam bin oder so allein oder weil ich dich so vermisse, aber dann kommt auch niemand. Ja.
Ja.
Also das wäre dann schon für mich ein Warnsignal.
Ja, also einfach da nochmal wirklich in Kommunikation gehen, in Austausch, nachhören, nachfragen und je nach Alter wissen wir jetzt
Genau.
nicht,
Und gerade,
war
ne,
das
diese
Kind mit einem Kind.
Trennungssituation an der Tür, also es gibt relativ viele Kinder, die weinen, wenn jemand geht, und auch das passiert ja auch außerhalb von Kita-Situationen, ne? Also wir hatten das als bei meiner ältesten Tochter regelmäßig, dass sie weinte, wenn mein Mann, ihr Vater, zur Arbeit ging, weil sie es schöner fand, wenn wir beide zu Hause waren. Und, ne, und dann war das traurig, und dann habe ich gesagt, es tut mir so leid, ich vermisse den Papa auch, und dann war es aber auch okay, ne? Davon trägt ein Kind keinen Schaden davon, und genauso kann das natürlich auch an der Kita-Tür sein. Aber es ist schon sehr verschieden, wie auch in Kita-Settings mit diesen Abschiedstränen umgegangen wird, ob die validiert werden, ob dieses Kind begleitet wird, oder ob dem Kind so, ich mache auf Theater zu machen, dann darfst du auch was spielen.
Ja, also
Ja.
Augen und Ohren offen.
Ja.
Die Kita sagt, dass es nicht normal sei, dass sich unser Sohn nach einer Woche noch nicht trennen kann und wir sollen zur Familienberatung gehen. Was sagt Nora dazu?
Ja.
Hat sie geschrieben.
Nora sagt, wo soll das stehen, dass das nicht normal ist? Nein, also das ist für ganz viele Kinder völlig normales Bindungsverhalten, gerade für eher sensible Kinder, die vielleicht vorher auch noch nicht so viel Erfahrung einfach gesammelt haben mit Trennungssituationen, ne? Also die noch nicht woanders mal in Betreuung waren, ne? Also wenn ein Kind zum Beispiel von Anfang an immer mal wieder schon bei den Großeltern war oder sowas, weil die vielleicht irgendwie nah beieinander wohnen, dann haben die natürlich eine andere Übung auch mit solchen Trennungen und Wiederkommensituationen als ein Kind, das wirklich ganz eng bisher nur in der Kernfamilie betreut wurde. Ohne Wertung, ist einfach ein anderer Erfahrungshorizont. Und es ist sehr normal, dass Kinder sich nach einer Woche noch nicht trennen können und wollen. Und es ist auch normal, dass Kinder das nach 2 Wochen noch nicht können. Und es ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal von Kitas, da keinen Druck drauf zu geben und Eltern nicht das Gefühl zu geben, sie haben irgendwas falsch gemacht. Und natürlich kann es grundsätzlich immer mal Gründe geben, dass ein Kindergarten auch aus nachvollziehbaren Gründen Eltern rät, in eine Familienberatungsstelle zu gehen. Also das muss jetzt auch nichts Schlechtes sein, ne, in eine Beratung zu gehen. Das ist für fast alle Familien irgendwann an ihrem Punkt, irgendeinem Punkt ihrer Entwicklung fast mal sinnvoll, ne, weil wir alle irgendwann mal an Grenzen stoßen. Aber so pauschal das zu verknüpfen und zu sagen, weil ihr Kind sich nicht trennen kann, haben Sie irgendwas falsch gemacht, also gehen Sie in die Beratung. Da würden bei mir schon Alarmglocken schrillen, ob an diesem Ort entwicklungsgerecht gedacht wird und ob hier versucht wird, über Druck machen, die Verantwortung auch so ein bisschen den Eltern zuzuschieben, ne, und zu sagen, also an uns kann es nicht liegen, dass das Kind sich nicht eingewöhnt, sie sind schuld, sie sind sicher zu eng gebunden, ja. Da wäre ich echt bisschen besorgt, ob das der richtige Ort ist für mein Kind. Ich würde nicht sofort die Kita abschreiben. Ich würde definitiv ins Gespräch gehen. Ich würde definitiv da auch einen klaren Punkt vertreten und zu sagen, unser Kind ist völlig normal. Entwicklungspsychologisch ist das auch völlig normal, dass es sich noch nicht trennen mag. Was können Sie denn dafür tun, dass es unserem Kind leichter fällt? Und dann würde ich wirklich schauen, was dann passiert. Ob dann ein Angebot kommt, ein Bindungsangebot, oder ob dann eher Vorwürfe kommen, von wegen, andere Kinder sind nicht so anstrengend wie ihrs. Ne? Und das wäre tatsächlich für mich so ein Punkt, wo ich mich fragen würde, kann ich an dieser Kita überhaupt noch, also kann ich in diese Kita überhaupt noch Vertrauen haben? Kann ich da wirklich noch mein Kind in guten Händen wissen, wenn unser Start schon so schwierig ist? Oder ist das vielleicht echt ein Punkt, wo man so ein bisschen die Reißleine zieht und sagt, Moment, das passt so gar nicht mit unseren Werten zusammen. Wir suchen, wenn es irgend geht, nochmal was anderes.
Ja. Ja, wenn jetzt gerade jemand zuhört, der vielleicht irgendwie in der Eingewöhnung ist oder die Eingewöhnung jetzt vielleicht startet, ist ja gerade so ein bisschen die Zeit. Was würdest du denn noch mitgeben wollen?
Mir ist es einfach wichtig, dass Eltern bewusst ist, dass die Eingewöhnung etwas ist, worauf sie ein Recht haben, worauf sie und ihr Kind ein Recht haben und was wirklich auch dafür da ist, dass sie Vertrauen fassen können in die Einrichtung, wo sie ihr Kind hingeben. Die Eingewöhnung dient nicht nur dem Kind, die Eingewöhnung dient auch ihnen und die dient auch den Menschen, die unsere Kinder betreuen werden. Ja, und die sollte mit der dazugehörigen Wertschätzung behandelt werden von allen Seiten. Das heißt, es ist völlig nachvollziehbar, dass Einrichtungen sagen, wir wünschen uns, dass eine Eingewöhnung nicht ewig dauert. Wir freuen uns dann irgendwann auch, wenn die Kinder alleine bleiben können. Natürlich bringt es auch eine gewisse Unruhe in den Alltag, wenn dann da Eltern im Gruppenraum sitzen und so. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass wir als Eltern mit dem Selbstbewusstsein da rangehen, zu sagen, wir machen hier was Wichtiges im Sinne der Kita, im Sinne unserer Kinder und im Sinne von uns selbst. Wir legen hier den Grundstein für mehrere Jahre der vertrauensvollen Zusammenarbeit und dafür dürfen wir auch Raum einnehmen. Ja, also wir stören nicht, wenn wir sagen, Moment, diesen Kita-Schritt, Eingewöhnungsschritt, den würde ich gerne nochmal besprechen. Da würde ich gerne nochmal mit Ihnen vielleicht heute Nachmittag kurz telefonieren, wie das gelaufen ist oder so. Und es ist wichtig, dass wir bei einer Eingewöhnung, wie gesagt, mit wachen Augen und Ohren dabei sind, nicht misstrauisch, nicht schon auf der Suche, wo könnte überall alles falsch sein. Ja, wir dürfen durchaus wohlwollend auf die Kita gucken, aber wir dürfen gleichzeitig auch wach hingucken und ansprechen, wenn uns was stört und auch für uns selber nochmal so überlegen, fühlt sich das nach einem guten Ort an, wo ich mein Kind mit einem guten Gewissen lassen kann.
Super, das hört sich gut an. Ich danke dir. Das waren so die Fragen, die ich so eingesammelt habe und bekommen habe. Und ich glaube, wir haben auch einen guten Rundumblick
Okay.
gegeben. Und ja, sonst kann man ja in deinem Buch nachlesen, was
Ja,
es sonst noch
sehr
alles
gerne.
für Thematiken gibt. Es gibt da ja noch andere viele spannende Dinge, die man besprechen kann. Und ja, ich
Genau.
danke. Ja, sag
Ich
bitte.
wollte nur sagen, das Buch gibt es auch als Hörbuch. Also für engagierte Podcast-HörerInnen gibt es das auch auf die Ohren.
Sehr gut, super. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in den Podcast zu kommen.
Ja, danke, Alexandra.
Und ja, viel Erfolg auf jeden Fall mit dem Buch. Und ich finde es toll, dass du das so in die Welt trägst.
Dankeschön. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.